Loading.
Could you put like Keanu on your helmet or something so if I see you again, I'll know it's you?
People enjoy the Keanu Reeves. That's very nice.
That is nice.
Thank you for mispronouncing your name. I was saying Keanu or something. It's Keanu. Is that correct?
I love movies. I love watching them, and I love making them.
Oh, my gosh. I mean, I got high.
Gosh, I think what they're about.
Are we in the Matrix?
Keanu Reloaded.
Hallo und herzlich willkommen bei Keanu Reloaded. Natürlich wieder mit mir, Christiane.
Ich bin's, der Julius, hallo.
Hallo, und wir haben eine wunderbare Gästin, nämlich Carly ist wieder bei uns. Hallo Carly.
Hallo ihr Lieben.
Hallo.
Schön, dass du wieder den Weg zu uns gefunden hast. Aus dem fernen Korea bist du wieder nach Deutschland zurückgekehrt. Unter anderem, damit wir hier endlich diese Podcast-Aufnahme machen können. Ein kleiner Scherz. Aber ich freue mich trotzdem, dass wir das heute machen können, weil ich glaube, also Julius und ich haben uns noch nicht großartig über diesen Film unterhalten, aber ich glaube, dass es ein Film ist, der durchaus die Gemüter spaltet. Deswegen bin ich sehr interessiert daran, eure Meinung zu erfahren, denn es geht heute um Little Buddha.
So ist es.
Ja, Carly, du warst ja schon mal bei uns, um über My Own Private Idaho zu sprechen und heute zum zweiten Mal. Die Leute, die Folge nicht gehört haben, vielleicht magst du denen nochmal erklären, wo man dich sonst so hören kann.
Ja, gerne. Also ich habe tatsächlich nur zwei Podcast-Projekte. Einmal mein eigenes, das ist die Serienoase. Das ist ein Podcast über ostasiatische Serien und Filme, den ich dann mit Max betreibe. Da wird dann immer abwechselnd Film und Serie vorgestellt. Und dann halt bin ich auch noch Teil der Wiederaufführung. Das ist dann das Projekt von Max, wo wir halt über ältere Filme reden, so alte Filme neu entdeckt hast.
Mhm. Und ist das hier auch ein alter Film, den du neu entdeckt hast oder kanntest du den schon?
Nee, ich kannte den noch nicht. Also ich hatte den gefühlt seit 20 Jahren auf meiner Liste.
Okay.
Also ich glaube, seitdem er rausgekommen ist tatsächlich. Und jetzt, das war eine gute Motivation, ihn endlich mal zu gucken.
Ja, also so ähnlich wie bei Idaho auch. Da war das ja, glaube ich, die gleiche Konstellation. Mhm, ne?
Ja,
aber da hatte ich noch eine stärkere Motivation.
Okay. Ja, ich habe den hier auch zum ersten Mal gesehen. Und wenn ich das schon mal vorwegnehmen darf, auch zum letzten Mal würde ich annehmen. Julius, wie war das bei dir?
Wollen wir schon in die Wertung gehen?
Nein.
Ja, also für mich war es auch das erste Mal mit dem Film. Und ja, mir geht es da so ähnlich wie dir, Christiane. Also das wird wohl, glaube ich, auch vorerst das letzte Mal sein. Ich weiß nicht, ob ich den jemals wieder gucken werde, aber ne?
Ja, warum das so ist, werden wir im Folgenden erörtern. Aber zunächst einmal müssen wir noch vorstellen, worum es überhaupt in diesem Film geht. Carly, magst du kurz die Inhaltsangabe uns darlegen?
Also wer mich kennt, weiß ja, dass ich das immer relativ kurz halte tatsächlich, weil ich nicht spoilern mag. Also im Prinzip setzt der Film damit ein, dass wir in einem tibetanischen Mönchskloster sind in Bhutan und der oberste Dharma glaubt, die Reinkarnation von dem echten Siddhartha Buddha gefunden zu haben in Seattle. Und daraufhin reist er dann sozusagen dahin und überredet dann die Familie, dass der Sohn eventuell ein Kandidat ist der Reinkarnation und ihn mit nach auszubilden und mit ins Kloster zu nehmen. Und so setzt sozusagen einmal die Familiengeschichte und Aufarbeitung ein und gleichzeitig haben wir dann sozusagen auch Rückblicke in die Gegenwart über die tatsächliche Lebensgeschichte von Siddhartha Gautama. Mhm. Das war's.
Ja, kurz und knackig. Vielen Dank.
Gerne.
Ja, dann komme ich natürlich auch wieder zu ein paar Fakten zu Little Buddha. Also wir haben hier ein Filmdrama aus dem Jahr 1993. Also ich habe das jetzt so als Filmdrama eingeordnet.
Ja, würde ich aber durchaus auch.
Genau. Der hatte seine Kinopremiere am 1.12.1993 in Frankreich und dann hierzulande am 17.02.1994. Und es ist ein Film von dem italienischen Regisseur Bernardo Bertolucci. Ich gehe nochmal kurz so auf Bernardo Bertolucci ein. Also sein Vater war Filmkritiker und somit kam Bernardo schon früh in Kontakt zu Filmen, also weil der Vater ihn immer zu Kinovorführungen mitgenommen hat. Er selbst begann als Kind mit Gedichten, dachte auch, dass er so sein Ding ist und hat somit auch mit Anfang 20 ein Literaturstudium in Rom begonnen, welches er dann aber abbrach, weil er Pasolini ist ja auch ein bekannter italienischer Regisseur gewesen, und der war mit dem Vater befreundet von Bernardo und somit hat er als Regieassistent dann mitgewirkt bei seinem Erstlingswerk Acatone und ja, hat somit den ersten Schritt in das Regie oder halt in das Filmbusiness genommen und begann selber mit seiner Regiekarriere 1962 mit seinem Erstlingswerk La Comare Secca. Ja, seine Karriere fand dann seinen Höhepunkt mit dem Film Der letzte Kaiser, der 1987 erschien.
Ganz kurz, hat den jemand von euch gesehen?
Welchen Film?
Der letzte Kaiser.
Ja, ich.
Ich habe ihn mal gesehen, da war ich aber, also schon ewig her. Ich kann mich jetzt, also ich könnte mir dazu nichts mehr sagen. Okay. Sagen wir es so.
Okay. Ja,
also
weil der wurde in Kritiken halt oft hier mit diesem verglichen, aber als der wesentlich bessere
dargestellt. Das hat auch einen Grund, das werde ich dann auch nochmal kurz.
Dann sag's doch jetzt,
wenn wir schon dabei sind. Nein, das kommt dann später. Also sein Höhepunkt war halt Der letzte Kaiser, der hatte sogar 9 Oscars gewonnen. Also unter anderem bester Film, beste Regie, bestes adaptiertes Drehbuch. Also hat einiges abgeräumt 1988. Und ja, er hatte noch andere bekannte Werke neben jetzt dem besprochenen Film und Der letzte Kaiser gehabt. Nämlich Der letzte Tango in Paris mit Marlon Brando 1990 mit Robert De Niro. Und ja, mit so sein letztes Werk war Die Träumer mit Eva Green. Und Bertolucci erkrankte dann an Krebs, an dessen Folgen er mit 77 Jahren im Jahre 2018 dann verstarb. Mhm. Also noch gar nicht so lange her. Ich habe das auch selber mitbekommen damals in den Medien. Genau, ich kann ja nochmal drauf eingehen, weil du es ja unbedingt wissen möchtest, Christiane.
Ja.
Also der Zusammenhang Der letzte Kaiser mit Little Buddha ist halt, das ist eine, also die orientalische Trilogie nennt er sie.
Okay.
Und der erste Teil ist halt Der erste Kaiser. Der letzte Kaiser, genau, der erschien 1987, dann kam 1990, dann der Film Himmel über der Wüste, den habe ich noch gar nicht geschaut und dann der dritte Teil in dieser Trilogie ist dann halt Little Buddha, der 1993 erschien, also immer im Dreijahrestakt.
Mhm.
Ja. Ja, Drehbuch hat Bernardo Bertolucci selber auch geschrieben, zusammen mit Rudi Wurlitzer. Also ich habe mal geschaut, was Rudi Wurlitzer noch gemacht hat. Also es waren keine bekannten Werke dabei, also so ein paar Drehbücher zu irgendwelchen Serien, die ich nicht kannte. Und hier waren noch ein paar Filme dabei, Schatten des Wolfes oder Wind. Ja, ich habe mal so drüber geflogen über die Filme, war, ich glaube, das waren auch keine großen Erfolge. Oder sagen die euch was?
Nö, gar nicht.
Okay. Ja, der Komponist könnte etwas bekannter sein, das ist nämlich Ryuichi Sakamoto. Das ist ein japanischer Komponist und Pianist. Der bewegt sich in verschiedenen musikalischen Genres, wie zum Beispiel Jazz, Neoklassik oder Avantgarde-Pop und hat auch in zahlreichen Film-Soundtracks mitgewirkt, wie zum Beispiel Merry Christmas, Mr. Lawrence, auch Der letzte Kaiser und auch ja, so einer seiner späteren Werke dann The Revenant. Also da hat er auch den Soundtrack beigesteuert.
Darf ich schon mal vorwegnehmen, dass ich die Musik als das einzig Positive an diesem Film bewerte?
Ja, das ist vielleicht ein Grund dafür. Also, das ist ein recht bekannter Komponist.
Nee, ich fand die wirklich schön, muss ich sagen.
Ja.
Carly, du wolltest noch was sagen.
Ja, ich wollte nur kurz reinfragen, macht der nur amerikanische Filme oder ist der auch sozusagen in Japan auch aktiv gewesen in Filmen?
Ja, ich glaube anfangs.
Also der hat auf jeden Fall bei einer Murakami-Verfilmung mitgemacht, Toni Takitani. Mehr weiß ich aber nicht, habe auch heute nur ganz kurz mal drüber geschaut.
Ja. Komme ich noch zum letzten Punkt, die Kamera. Also da hat ein italienischer Kameramann war da zuständig, nämlich Vittorio Storaro. Ja, der könnte auch recht bekannt sein, nämlich der hat in den sehr bekannten Film die Kamera geführt, nämlich Apocalypse Now. Und natürlich auch hier in dem Fall Der letzte Kaiser und in der 2000 erschienenen Miniserie Dune. Also es dürfte auch einigen bekannt sein.
Aber nicht der David Lynch-Film.
Nicht der David Lynch-Film, genau. Ja.
Okay.
Obwohl, das war auch das einzig Positive am David Lynch-Film, die Kamera.
Naja, das würde ich jetzt auch nicht so vorstellen. Ich fand den auch nicht so schlecht.
Ja, vielleicht gucke ich den nochmal vor dem neuen Dune-Film.
Ja.
Aber ich fand den eher schwach eigentlich. Genau, komme ich zu den HauptdarstellerInnen oder halt NebendarstellerInnen. Da haben wir zum einen natürlich Keanu Reeves, der spielt den Zitata. Und ich wusste jetzt nicht, also ob das Nebendarsteller oder halt Hauptdarsteller sind. Also ich habe jetzt eher als Hauptdarsteller noch den Alex Wiesendanger oder wie er heißt, noch hier hineingenommen. Der spielt nämlich den Jesse Conrad, also den kleinen Jungen, der ja als Reinkarnation angesehen wird. Ich habe mal geschaut, wo der so mitgespielt hat. Also man kann sagen, der hat nur in 2 Spielfilmen mitgespielt, insgesamt. Und das waren auch beide Filme aus dem Jahr 1993. Nämlich der hat noch in der, ja, so ein Fernsehfilm Der Nussknacker mitgespielt von Emile Ardolino. Und später, also der ist dann auch direkt wieder raus aus dem Filmbusiness, hat ihm wohl doch nicht so zugesagt. Er hat nämlich dann später Politik und Sozialwissenschaften studiert und ist bis heute auch in den USA als politisch tätig, ja, und setzt sich für die Demokraten ein.
Ja, es war, glaube ich, die richtige Wahl.
Hat er nicht so viel falsch gemacht.
Stimme ich zu.
Ja. Ja, komme ich noch zu den NebendarstellerInnen. Also er auch die, habe ich jetzt nur die zwei größeren hier aufgenommen, nämlich den Chris Isaak. Der spielt nämlich den Dean Conrad, den Vater von den Jesse. Und ja, Chris Isaak ist hauptsächlich als Musiker tätig. Also sein bekanntester Song ist Wicked Game und erlangte durch den Film Wild at Heart internationale Bekanntheit. Hier haben wir nochmal David Lynch kurz eingeschoben. Ja, der hat auch eher so Nebenrollen dann gehabt im Laufe seiner Karriere. Also seine bekanntesten Nebenrollen waren dann in Filmen wie zum Beispiel Das Schweigen der Lämmer. Auch hier nochmal ein David Lynch-Film, nämlich Twin Peaks, der Film. Und kurze Auftritte in Serien wie zum Beispiel Friends oder American Dad.
Ja, ich glaube, das hat auch einen Grund, weil der ist offenbar ein furchtbarer Schauspieler. Ich fand den richtig, richtig schlecht.
Oh ja. Ja, besser war hingegen Bridget Fonda.
Naja, geringfügig besser.
Geringfügig besser, sagen wir mal. Sie spielt die Lisa Conrad, also die Mutter von Jesse. Und sie ist die Tochter von Peter Fonda und die Enkelin von Henry Fonda, also sehr bekannte Schauspieler, Legenden, kann man schon sagen. Sie ist mit dem Komponist Danny Elfman verheiratet und sie hat in schon recht bekannten Filmen mitgespielt, besonders in den 90er Jahren, also wie zum Beispiel Singles von Cameron Crowe.
Ich liebe den
Film, der ist sehr schön.
Habe ich noch nie gesehen.
Also die früheren Cameron Crowe Filme kann ich sehr empfehlen. Dann 2 Millionen Dollar Trinkgeld mit den tollen Nicolas Cage. Und dann haben wir noch Jackie Brown. Also Jackie Brown ist wohl so für mich zumindest die bekannteste Rolle.
Okay.
Da ich glaube, ich verbinde sie nur mit Codename Nina tatsächlich.
Ich halt immer mit Jackie Brown.
Ich verbinde sie mit gar nichts. Doch jetzt mit Little Buddha. Naja, ist nicht die beste.
Ich weiß ja nicht, ob das ein Kompliment ist.
Genau, dann komme ich noch zu ein paar Trivia-Fakten. Also zu dem Film gab es jetzt gar nicht so allzu viel. Deswegen fasse ich mich da auch recht kurz. Also man kann zum einen sagen, dass Bertolucci, der nahm sich einige Freiheiten in der Erzählung über Siddhartha Gautama. Also wie zum Beispiel im Film sieht man ja diese Ausfahrt aus dem Palast, als er dann das erste Mal überhaupt das gemeine Volk sieht. In dieser Erzählung von Siddhartha ist es eigentlich so, dass er 4-mal aus seinem Palast ausfährt und sich die Lage ansieht. Mhm. Und da ist es natürlich sehr stark gekürzt, also mit nur einer Ausfahrt. Auch sonst sind sehr viele kleinere Details geändert worden. Also wie zum Beispiel auch unter diesem Bodhi-Baum, da ist auch einiges anders dargestellt, auch mit seinen Jüngern und so weiter.
Wusstest du, dass Marlon Brando zuerst Siddhartha spielen sollte?
Christian, das wollte ich doch bringen. Diesen Fakt habe ich doch.
Aber das fand ich so geil. Ich wollte auch mal was bringen.
Okay, Christian hat es schon mal vorweggenommen. Also Marlon Brando sollte eigentlich den Siddhartha, also er wurde zumindest angefragt, diese Rolle zu übernehmen. Und ich frage mich so ein bisschen, weil Marlon Brando war zu der Zeit schon sehr alt. Und auch, ich glaube, der war ja auch zu der Zeit schon sehr füllig, sage ich mal. Ne? Mm. Also, wie soll der denn Siddhartha spielen?
Ja, man muss ja sagen, Keanu Reeves war zumindest dann in der Szene, wo er damit, also dieses asketische Leben geführt hat, extrem abgemagert.
Ja, aber dann frage ich mich, wie der Marlon Brando, also vielleicht, als er dann zum Buddha wurde, weil man kennt ja heutzutage diese eher dicke Buddha-Statue, diese dicke Erscheinung. Vielleicht sollte er dann diese Erscheinung, ich weiß nicht. Also das würde hinkommen, zumindest wenn man sich mal so seine Erscheinung bei Apocalypse Now anschaut, kommt da dieser Buddha-Statue schon sehr nah.
Ja, vielleicht war das Konzept da noch ein bisschen anders, ne? Wer weiß.
Oder vielleicht hätte dann auch Bertolucci hätte dann gesagt, wie damals Francis Ford Coppola, ja, nimm mal bitte für die Rolle ab. Und dann hätte er es doch nicht getan. Wer weiß. Aber das fand ich auch sehr witzig.
Ja. Das ist halt so vollkommen konträr.
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht wollte er auch einfach nur diesen bekannten Namen haben. Vielleicht hätte der auch mehr gezogen damals. Weil man kann auch schon mal sagen...
Ja, aber Keanu Reeves war doch da schon ein Star. Da war doch Speed schon vorbei.
Man kann aber auch sagen, der Film war überhaupt nicht erfolgreich. Also der hatte ein Budget gehabt von 35 Millionen Dollar. Und hat insgesamt, also international, nur knapp unter 5 Millionen Dollar eingespielt. Also war ein ziemlich großer finanzieller Flop.
Okay.
Ja, genau. Und Keanu Reeves hat auch für diese Rolle so ein bisschen was mit seinem Körper angestellt. Man hat es ja auch gesehen dann unter diesem Baum. Seine Diät bestand nur aus Orangen und Wasser.
Das ist gefährlich, das sollte man nicht machen.
Ja. Genau, und was noch interessant war, im Januar 1996, also ungefähr 2-3 Jahre nach diesem Film, wurde in Seattle tatsächlich ein 4-jähriger Junge als Reinkarnation des Lama Deshunt Rinpoche entdeckt und nach Nepal gebracht, um dort als spiritueller Lehrer dann ausgebildet zu werden. Also so ähnlich wie in dem Film.
Wahnsinn.
Ja.
Also ist der Film prophetisch, ja.
Ja. Oder vielleicht hat der Film einfach nur
dazu geführt, dass sie wirklich
ins Seattle genau, dass sie dann sich so gedacht haben.
Also von den wenigen Leuten, die den Film geguckt haben, war auf jeden Fall dieser Mönch dabei.
vielleicht haben sie auch nur international in Nepal oder so oder in Bhutan oder das Einkommen generiert.
Das kann gut.
Da kam der bestimmt super gut an. Ja, das war's von meiner Seite. Und jetzt können wir ja zur Filmbesprechung übergehen.
Gut, dann kommen wir doch mal zur Filmbesprechung. Und da frage ich euch natürlich als erstes wieder, wie fandet ihr denn den Film? Carly, magst du mal anfangen?
Ich fand den Film auf den Punkt gebracht surreal. Ich fand, also ich muss ehrlich sagen, ich wusste von dem Film gar nichts vorher. Aber ich habe halt die Buddha-Geschichte gelesen. Mhm. Und also sozusagen, deswegen habe ich dann so schon erkannt, was ist jetzt stimmig und was schwingt ein bisschen weg.
Mhm.
Ich fand diese vier Ausflüge tatsächlich, die Julius von der auch vorhin erwähnt hatte, fand ich schade, dass sie die nicht so in der Art gezeigt haben. Aber die haben es ja trotzdem in der Szene alles zusammengefasst, deswegen ist ja alles gut. Also ich fand diese ganze Situation surreal. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich in meiner Vorstellung ist es einfach so, dass da nicht weltweit sozusagen der Buddha gesucht wird, sondern sozusagen, dass sich das irgendwie aus dem Leben vor Ort ergibt, in der Gemeinde. Deswegen fand ich diese Grundposition komisch, weil aus einer westlichen Perspektive, die wir nun alle haben, stellt sich natürlich mir die Frage, wenn du selber nicht dieser Glaubensgemeinschaft angehörst, wieso solltest du da sagen, ja, okay. Das war für mich so von der Motivation her, okay, der Vater war im Tief drin gewesen, touché, aber dieser Sprung, der wirkte für mich, finde ich, glaubhaft geschrieben. Das war sehr, also für mich war das sozusagen sehr schwach. Ich fand es sozusagen vom Rückblick her an sich gar nicht schlecht inszeniert. Ich fand nur, dass, also ohne es jetzt gemein sagen zu wollen, aber Keanu Reeves hat den Zitat ja sehr einfältig verkörpert. Das fand ich so ein bisschen bizarr. Ich weiß, du musst natürlich sozusagen, wenn du es erstmal lernst und keiner hat es dir beigebracht, du entdeckst die Welt, dass da immer ein Staunen dabei ist, das ist ja wie aus Kinderaugen, klar. Aber ich fand, das war mir zu einfältig. Mhm. Das fand ich so ein bisschen herabsetzend in der Darstellung. Hinzu kommt, das ist natürlich in dem Jahr, als der Film rausgekommen ist, kein Thema gewesen. Aber in der heutigen Zeit könnte man tatsächlich hinterfragen, ob da kulturelle Aneignung betrieben worden ist, weil ich mich gefragt habe, warum wurde Keanu Reeves gecastet? Ja. Ich liebe Keanu Reeves, ihr wisst das, ne? Da muss ich gar nicht drüber reden. Aber das hat da echt so gedacht, ganz ehrlich, wenn das ganze Cast sozusagen realistisch dargestellt ist, wieso denn nicht auch der Hauptdarsteller?
Mhm. Ja.
Also ohne es jetzt böse meinen zu wollen, aber da habe ich echt so gedacht, warum?
Ja.
Da hätte man doch auch hier eine indische Person casten können.
Natürlich, ja.
Warum? Also ich sag für mich, also ich fand das, ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht mal so ein Typ, der so aktiv dabei ist bei kultureller Aneignung. Aber ich muss ehrlich sagen, Keanu Reeves die ganze Zeit mit dieser Schuhcreme eingeschmiert zu sehen, das war für mich, sogar ich fühlte mich da ein bisschen beleidigt.
Ja.
Und es betrifft nicht mal meine Kultur. Also ich fand, das ist natürlich eine Sache, deswegen ist der Film für mich sehr schlecht gealtert. Aus der Perspektive heraus. Und ich fand das aber, was ich schön fand an dem Film, waren die Farbspiele, ne? Sozusagen die triste moderne Welt und dann halt die Wärme der Religion und die Wärme der Vergangenheit. Das fand ich interessant gemacht. Und dementsprechend würde ich sagen, ich gucke den Film auf jeden Fall nochmal in meinem Leben. Ich fand ihn jetzt nicht so schlecht wie ihr beide, aber ich werde ihn wahrscheinlich mit Max auch nochmal gucken, um seine Meinung nochmal einzufangen. Und vor allen Dingen, weil ich etwas gemacht habe, was für mich ganz untypisch ist tatsächlich, und sondern weil ich es auf den letzten Drücker geguckt hatte. Ich habe ihn mit deutscher Synchro geguckt und ich möchte natürlich auch wissen, wie es im Englischen wirkt. Und ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich die Hälfte verpasst habe, dadurch, weil ich nicht auf Englisch geguckt habe. Und das ist meine Motivation, dass ich nochmal gucken werde.
Ja.
Dementsprechend, um zusammenzufassen, das lange hin und her, ich fand ihn okay.
So. Ja, du hast da voll viele Sachen angesprochen, auf die ich gerne eingehen würde. Darf ich weitermachen, Julius? Weil das
ja, natürlich.
Okay, weil den Hauptkritikpunkt oder einen der Hauptkritikpunkte, die ich habe, hast du halt auch auf den Punkt gebracht, weil ich würde da nicht nur von kultureller Aneignung, sondern von Brownfacing reden. Also ne, ist halt der ist halt auf Indisch geschminkt so. Und ich finde, das geht halt gar nicht mehr. Ich fand aber, also natürlich aus heutiger Sicht geht das einfach gar nicht, aber damals wurde er halt auch schon darauf angesprochen und wahrscheinlich ist es auch nicht so, also das finde ich dann auch ein bisschen unfair, dann den Schauspieler selbst anzusprechen, so wie konntest du da mitmachen und so, weil ich glaube, dass man da als Schauspieler auch gewisse andere Interessen einfach im Hinterkopf hat beim Annehmen von Rollen und so weiter und ich glaube, da ist dann eher eine Casting-Person irgendwie verantwortlich zu machen, aber er meinte halt so, naja, ich habe ja chinesische Wurzeln auch, was ja schon irgendwie stimmt, aber trotzdem ist er halt, wird er weiß gelesen so. Und wenn man dann sieht, dass er da irgendwie auf braun geschminkt wird und dann immer dieses Make-up trägt, so, was dann seine Augen irgendwie noch so ein bisschen mandelförmiger erscheinen lassen soll, das fand ich einfach furchtbar. Und da habe ich mich auch gefragt,
kann ich da kurz mal reinquetschen, wenn du willst? Ja. Also er hat gesagt, er hat chinesische Wurzeln, deswegen kann er das spielen. Mhm.
Also das war...
Aber China, also China und Indien sind auch eine schlichte Kultur.
Eben,
das ist ja noch eine beleidigende Antwort. Das ist ja noch und diffamierender ohne Ende.
Genau. Ja, das kommt halt irgendwie auch noch dazu. Das ist alles irgendwie ein bisschen miteinander verquickt und ganz komisch. Und das war halt so das, wo ich echt dachte, so das. Ja. Wie du saß ich da und dachte, warum spielt er den? Also ich habe es halt überhaupt nicht verstanden. Und Julius hat dann eine Antwort gebracht.
Ja genau.
Die hat es halt auf den Punkt gebracht, weil du meintest, weißt du noch, was du gesagt hast?
Ja, ich habe sowas gesagt wie, naja, heutzutage würden sie Dev Patel nehmen.
Ja, genau. Und den gab es da noch nicht.
Ja, ja.
Das bringt das halt so auf den Punkt, weil...
ich glaube damals, ja genau, es gab halt keinen bekannten Schauspieler oder halt jetzt für die westliche Welt keinen bekannten Schauspieler aus Indien. Ne?
Ja, und selbst jetzt haben wir einen und dann halt noch ein paar Seriendarsteller.
Ja, ich glaube heute... Heutzutage, wenn ein Film über Indien gebracht wird, dann nimmst du Dev Patel, weil der bekannt ist. Ne?
Ja.
Aber ansonsten, wen gibt es noch so? Ne?
Ja, weiß ich nicht.
Na gut, also wenn man nach Bollywood geht, gibt es ja sehr
viele. Ja, na klar, aber die sind ja nicht im Westen so bekannt. Also,
Khan kennt man schon, auch wenn man Bollywood nicht guckt, glaube ich, vom Namen.
Genau, und Bollywood, das war ja damals, also was heißt damals, ist jetzt auch nicht ewig her, ne? Aber das gibt es ja schon seit Ewigkeiten so. Das ist ja nicht so, dass es irgendwie erst seit den 2000er Jahren irgendwie etabliert geworden wäre, seit es auf RTL 2 angekommen ist, sondern da hätte man auch schon jemanden von dort nehmen können so. Und also das, ich verstehe es halt wirklich überhaupt nicht und finde es halt auch, also ja. Zumal, wie du gesagt hast, Karline, er ist halt irgendwie der Einzige, weil alle anderen, die halt in diesen Sequenzen mit ihm zusammen spielen, sind halt offenbar südasiatischer Herkunft. So. Und er sticht da halt so raus. Ich muss jetzt sagen, so ein Schauspiel an sich fand ich gar nicht mal so übel, weil dieses Kindliche, was du angesprochen hast, ich weiß, was du meinst, aber das habe ich mir halt so erklärt, dass halt gerade ein Kinderbuch quasi uns verfilmt wird, ne? Weil parallel lesen die ja immer das Buch, wo die Geschichte von Zitata so dem Kind dargelegt wird. Deswegen konnte ich damit irgendwie, also daran habe ich mich jetzt nicht so sehr gerieben, aber eher an dem Casting-Fakt einfach. Ja, Julius, hast du dazu noch?
Ja, also was mir gerade nochmal so einfällt, weil du das so angesprochen hast mit dem Kinderbuch, also mir kam das so ein bisschen vor. Also es hätte ganz gut funktioniert, dieser Film, wenn ich das damals im Religionsunterricht gehabt hätte, um einfach den Buddhismus oder ja diese Entstehungsgeschichte vom Buddhismus näher gebracht zu bekommen. Also wir haben ja auch Buddhismus damals durchgeführt. Das ist nochmal auch so ein kleiner Fakt. Ich hatte ja sogar als Abschlussprüfung, als mündliche, hatte ich ja sogar Siddhartha Gautama als, also die Geschichte musste ich ja sogar erzählen. Deswegen war mir das bekannt.
Ja, ja.
deswegen war mir das jetzt auch nicht so großartig neu, was da erzählt wurde. Ja, und das war halt auch so ein bisschen das Ding. Es war halt einfach nur so eine 1:1 Erzählung, natürlich mit ein paar Änderungen. Aber der Film hat halt so kaum überrascht. Also der war, man muss halt wirklich sagen, ich fand den unglaublich langweilig. Weil da gab es halt keinen Spannungsbogen in diesem Film großartig. Der ist halt so dahin geplätschert. Man hat das halt wie so ein Bilderbuch wahrgenommen. Also, und ich dachte mir auch zum Schluss, an wen soll sich der eigentlich richten, der Film? Ne? Also mir kam der manchmal vor wie so ein Kinderfilm, weil natürlich dieser Film ist ja auch aus der Sicht des Jesse, ne, wird er ja auch dargestellt. Und dann natürlich immer mit diesem Umschnitt auf Keanu Reeves Rolle. Ja, irgendwie kam der mir so die ganze Zeit so dahin plätschernd vor. Ja, und dann war der zu Ende, der Film, und ich dachte mir so, ja, jetzt habe ich halt die Entstehungsgeschichte des Buddhismus erfahren und dass es so Reinkarnation gibt und sowas, diesen Glauben der Reinkarnation im Buddhismus, aber so richtig, ich habe halt überhaupt nichts Neues erfahren. Also das war mir ja schon vorher bekannt, ne, was der Buddhismus so beinhaltet und auch die Entstehungsgeschichte, wie gesagt. Und ja, und ich fand auch sehr nervig mit diesen Also Carly, du hast ja gesagt, du fandest es sehr interessant mit diesem Color Grading. Ich fand das total nervig. Das hat mich so richtig genervt in Seattle, dass es total plaustichig war. Ich dachte mir so die ganze Zeit, was soll denn das? Kommt mir ja so vor wie, keine Ahnung, wie im Schwimmbad oder so. Also die ganze Zeit auch so kühl und ich dachte mir, komm, wie plakativ kann man einen Film denn eigentlich so darstellen? Das so, Seattle ist halt, ja, die westliche Kultur ist halt total kalt und ja, in Nepal, da ist natürlich alles total farbenfroh und warm. Und
ah nee, das habe ich
ja. Also so habe ich das zumindest empfunden, wo ich mir dachte, ja wow, also so kann man das jetzt aber auch nicht.
Achso, nee, das habe ich nicht so gewertet. Ich habe das Gefühl gehabt, dass sozusagen, dass halt die Familie selbst sehr kalt ist, weil der Vater sozusagen da so eine Stringenz reinbringt, ne? Also so, dass er halt sich so abschottet. Und also ich habe das nicht auf die Stadt, boah, die westliche Welt bezogen gehabt, sondern auf die sozusagen, weil jemand, der seine Sorgen vor sich hertritt, nicht darüber redet, okay. Und sozusagen und dann halt die andere Situation, diese Lehre, die uns die Theater gibt, halt auch im Film nochmal drin ist, dass in der östlichen Welt, dass sie halt diese Wärme ausgestrahlt, weil alle mit dieser Philosophie folgen, mit sich im Einklang sind und ihre Probleme sozusagen anders sehen. Mhm. Das war so für mich deswegen dieses Farbspiel, deswegen hat mir das auch sehr gut gefallen.
Ja, okay, so kann man es natürlich auch sehen, ist natürlich nachvollziehbar, aber ich fand es ein bisschen zu plakativ. Also dieser Blaustich war einfach zu blau. Also ich hätte es mir ein bisschen gewünscht, wenn es ein bisschen subtiler gewesen wäre. Also, ja. Also mehr in your face ging halt gar nicht mehr.
Ja, ich glaube schon, dass eure beiden Deutungen auf jeden Fall irgendwie nachvollziehbar sind. Ich würde mich aber auch eher Julius anschließen, weil im Grunde ist das mein zweiter großer Kritikpunkt, weil Carly, du hast am Anfang gesagt, du kannst das Ganze auf ein Wort runterbrechen, nämlich surreal. Mein Wort wäre gewesen plump. Ich finde diesen Film unglaublich plump und kitschig. In allem.
Also ich fand den auch kitschig.
Ja, lass mich bitte nochmal ausführen, was ich hier mit plump meine, weil erstmal will ich auch das Color Grading hier vorheben, weil dieser echt übertriebene Blaufilter, der da die ganze Zeit über Seattle drüber liegt und Bhutan oder ne, dann auch die Lebensgeschichte von Buddha, also in komplett warmen Tönen, so rot, orange und gelb, das an sich finde ich schon, also ich habe das halt auch eher so gedeutet wie Julius, so Osten und Westen kontrastiert und generell finde ich, zieht sich diese Plumpheit auch rein in die Aussage dieses Films, weil man könnte ja schon sagen, dass das irgendwie religiöse Propaganda ist, ne? Ich glaube, also dem würde ich mich, glaube ich, auch anschließen, aber ich bin da trotzdem ein bisschen gnädig und ich glaube, so geht es vielen Leuten, weil Buddhismus ist einfach so eine sympathische Religion. Also, ne, wenn ich mich irgendeiner Religionsgemeinschaft anschließen wollen würde, dann wäre es wohl am ehesten Buddhismus so. Deswegen bin ich da jetzt nicht so super kritisch wie mit dem Christentum beispielsweise.
Genau, also es wäre mir jetzt anders ergangen, wenn das jetzt so ein Film gewesen wäre, der das Christentum propagiert. Ne?
Genau.
Das hat für
also, muss ich mal reingrätschen, dann kann ich noch mal einen kurzen, weil das gerade so reinpasst. Ja. Also ein Kritikpunkt, den ich zum Beispiel an diesem Film ganz toll sehe, ist, dass die Darstellung die von Siddhartha sehr auf die Jesus-Leidensgeschichte angelegt ist, sowohl in der ganzen Konstellation und Aufmachung, dass sie nicht ihren eigenen Weg gehen und das sozusagen sich komplett an sowas orientieren und das sehr verwestlichen und das hat mir nicht gefallen.
Ja, behalte den Gedanken nochmal, weil da würde ich auch gerne nochmal drauf eingehen. Aber noch kurz, um dieses Thema Propaganda abzuschließen, weil ich finde, dass dieser ganze Film auch durch so eine Romantisierung von Fernost gekennzeichnet ist. Ne? Also da in Asien, da ist es halt so bunt und da herrscht so die Lebensfreude und ne? So, die Leute haben so höhere spirituelle Motive, während sie im Westen in Seattle ja nur von depressiven Gedanken heimgesucht werden und Kapitalismus und bla.
Ja, auch das Ding im Westen, naja, da haben sie viel Geld, aber sind trotzdem nicht glücklich
ja,
und so weiter.
Ja, genau.
Aber
und da herrscht auch Tod, da sind Suizidmotive drin und dieser drohende finanzielle Ruin, der über dieser Familie schwebt. Und
in Nepal sind sie trotzdem glücklich, obwohl sie nicht viel haben.
Ja, so das ist auch wieder so ein Armutsporno. Also das mag ich halt auch wieder nicht. Ne? Also so diese Menschen, die sind halt im Westen super unglücklich und die müssen so auf den rechten Pfad gebracht werden. Und das, finde ich, steckt in diesem Film halt auch drin. Und das sind alles so Dinge. Also wie gesagt, ich bin da schon relativ gnädig rangegangen, aber letztlich überwiegt dann für mich doch so, also das finde ich halt so unglaublich plump, weil das ist das, was bei mir hängen geblieben ist, so die, ne, die Mönche, die sind ja auch alle so herzlich und so und das kann ich auch verstehen, aber was da bei mir hängen bleibt, ist hier, wir haben den rechten Weg und ihr müsst irgendwie noch dahin gebracht werden.
Ja, ich finde ja auch so ein bisschen unrealistisch, also da kommen einfach mal so ein tibetische Mönche, ne, zu deinem Haus und sagen, dein Sohn ist jetzt die Reinkarnation von unserem Dalai Lama. Und ich weiß nicht, wie ich als Elternteil da reagieren würde. Ich glaube nicht so einladend. Also da würde ich sagen, ja, hier, lassen Sie uns doch mal in Ruhe, was soll das? Also ich würde die jetzt nicht unbedingt sofort einladen zu mir. Ich weiß nicht. Also das war so ein bisschen, wo auch gleich die Mutter so die reingelassen hat. Und ich habe mir sofort gedacht, nee, also eigentlich, also ich bin jetzt auch kein Mensch, der das immer total ablehnt ist, aber ich würde da einfach so ein bisschen vorsichtig sein, weil ich mir denke, ich kenne die ja gar nicht. Ne? Ich würde mir vielleicht auch denken, vielleicht sind das jetzt irgendwelche Betrüger oder so. Wer weiß, ne, du kennst die ja nicht. Du weißt ja nicht, ob die wirklich aus Nepal kommen. Ich fand das so ein bisschen sehr naiv auch von den Eltern erstmal. Also wie.
Ich glaube, das ist das, was ich vorhin auch meinte, dass das Drehbuch da sehr schwach geschrieben fand, weil ich glaube, das funktioniert in der westlichen Welt nicht. Das wird nicht, wenn du nicht der Glaubensgemeinschaft ankommst, dann lässt du dich darauf nicht ein. Ich weiß, dass es so ein bisschen verkauft wurde, dass die Mutti ein bisschen neugierig war und mal ein bisschen abenteuerlustig war, um aus dem Alltag rauszubrechen, einfach nur aus Neugier sie reingeholt hat. Aber ich finde trotzdem, das war ein schwaches Drehbuch von mir.
Ja.
Ich fand sowieso, dass die Jetztzeit hat für mich in der Hinsicht sowieso ganz oft nicht funktioniert, weil das manchmal wirklich surreal und skurril wirkte, also so übertrieben in vielen Bereichen oder einfach so unvollständig. Tatsächlich, also das war für mich, also hätten sie sich jetzt nur darauf konzentriert, nur die Siddhartha-Geschichte zu machen, hätten sie uns allen höheren Dienst mehr machen können.
Genau, das hätte mir eigentlich auch schon gereicht, vielleicht das noch ein bisschen mehr detaillierter dargestellt, also weil das auch sehr oberflächlich war mit der Siddhartha-Geschichte. Du hast ja auch schon gemeint, Kali, also dass das dir ein bisschen zu wenig war, auch mit diesen Reisen in die Stadt und so weiter.
Ja, es wirkte halt sehr unspektakulär und sie haben ja sozusagen, nachdem er zum Buddha aufgestiegen ist, diese Erleuchtung gefunden hat, der ist ja nicht gleich gestorben, der ist ja 80 geworden, ne? Also da hätten sie auch mal so diese Jahre so von 30 bis 80 mal so vielleicht in einen Film packen können und dafür den Jesse rauskriegen, so, ne? Also das wäre vielleicht auch nochmal interessant gewesen, dass man als Zuschauer das Gefühl hat, ich würde mich gerne mal damit beschäftigen, aber ich möchte kein Buch lesen, dann mache ich das über einen Film. Und das wäre dann halt eine schöne Herangetragungsweise, wenn man mit dem Gefühl rausgeht, dass man die ganze Leidensgeschichte kennt und nicht nur die Hälfte.
Also. Ja. Zumal, was bringt denn eigentlich uns die Geschichte rund um Jesse? Also Jesse an sich ist ja vollkommen gesichtslos. Ne? Dieses Kind hat ja auch irgendwie, da ist bei mir nichts hängen geblieben, wer da eigentlich so drauf ist, abgesehen davon, dass er eine gewisse Neugier dieser Geschichte gegenüber dann irgendwann entwickelt. Und also ein interessanter Aspekt fand ich, wo ich dachte, ja, da geht der Film bestimmt dann noch ein bisschen genauer drauf ein, aber das tut er dann auch nicht, ist inwiefern so dieses Aufdrücken der Rolle, du bist jetzt hier die Wiedergeburt von dem und dem, inwiefern das sozusagen was Aufoktroyiertes ist, weil der Film stellt das ja schon so dar, dass das wirklich in ihm ist, ne? Also das muss ja irgendwie herausgelockt werden und so, aber inwiefern man dieses Kind vielleicht in diese Rolle reindrückt und er dann sozusagen aus, vielleicht weil er so ein Pflichtgefühl seinen Eltern gegenüber hat und ein liebes Kind sein will, das jetzt irgendwie so sich aneignet, wisst ihr? Und das hatte er an so ein paar Stellen, so wie ich dachte, das ist jetzt schon interessant, weil das könnte man ja auch irgendwie so dann gedanklich übertragen auf andere Glaubensgemeinschaften und so weiter. Aber da verliert der Film sich dann. Und dann geht es irgendwie wirklich darum, dass sie nach Bhutan reisen und dann diese zwei anderen Kinder treffen. Und da frage ich mich, also da habe ich mich gefragt, ja, was soll mir das denn jetzt sagen?
Das fand ich auch sehr schwach dann auch, das Ende, ne, mit den drei Kindern. Da haben sie ja dann diese Prüfung da über sich ergehen lassen und so weiter. Auch mit dem Hut, dass sie dann den Hut aussuchen von dem richtigen Dalai Lama. Und dann zum Schluss war es so, ja, alle drei Kinder sind quasi die Reinkarnation. Das kam mir so vor wie so bei so einem Wettkampf im Sport, wo dann jeder so die Teilnahmeurkunde bekommt. So, wo ich mir dachte, was soll denn das denn jetzt bitte schön? Das ist ja total unbefriedigend. Also da hätte ich mich als Kind aber verarscht.
Okay, ich glaube, da hast du jetzt wirklich sehr deine westliche Brille auf.
Ja,
das kann ich schon wiederum verstehen.
Ich bin ja auch sozialisiert im Westen.
Ja, aber so, dass sozusagen verschiedene Kinder verschiedene Teile des Buddha irgendwie, oder ich weiß gar nicht, ob es Buddha ist.
Ja,
oder
das wurde ja auch so erklärt. Klar.
Das finde ich schon irgendwie wieder einen ganz schönen Gedanken, aber da habe ich mich halt gefragt, ja, und was soll das jetzt? Da steckt für mich keine höhere Aussage drin. Das will ich nicht.
Nö,
sagen.
Für mich auch.
Also ich muss ehrlich sagen, ich fand, also ich hatte schon Probleme mit, wenn die weltweit suchen, mich daran zu gewöhnen, dass die nur drei Kinder gefunden haben.
Und zwei in Bhutan, oder?
Ne? Ja, genau. Also da war ich schon weg. Ne? Also das habe ich schon nicht, da habe ich schon gerade alles klar, komm, hey. Ne? Also wenn die schon in Seattle suchen, dann bitte auch nur in Seattle, weil das schon surreal genug ist. Ne? Aber wenn du direkt für zwei vor der Haustür hast, okay. Und dann halt kam dieses trimagische Turnier, was du ja schon gesagt hattest.
Das ist ein trimagisches
Turnier. Das war halt so extrem unspektakuläre Prüfung. in dem Moment. Und die waren auch so extrem unspektakulär inszeniert. Mhm. Und ich habe einfach nur gedacht, ach komm, mach das Mädel zum Alleinigen,
ja.
Das wäre cool.
Ja, ja.
So ein bisschen Feminismus und Ermächtigung, obwohl ich da auch den westlichen Mantel drauf hatte beim Gucken und dachte, na, wenn die Eltern erzählen, dass sie von Anfang an so sprechen konnte und so toll war und die alle Sachen auswendig konnte, da geht das, na, Hochstapler. Also, ich habe dann echt so gedacht, Und auch als Jan sozusagen hier, er sich dann vor allen verbeugt hat, habe ich gedacht, das ist die letzte Prüfung und dass das nur Jesse ist, weil er sich auch verbeugt.
Ja.
Und deswegen habe ich dann so gedacht, hä, wieso sind es auf einmal drei? Das hat doch keinen Sinn gemacht, weil sie wirkte ja so, als wäre sie jetzt, oh, die böse Herrscherin, das ist das Mädchen so, nach dem Motto, weil ich eher schon die ganze Zeit eine böse Absicht unterstellt hatte. Habe ich dann gedacht, wenn sie sich dann so feiern lässt von ihm noch, das ist ja nicht Buddha. Buddha geht ja auf die Knie und weil Jesse das Einzige gemacht hat, war es für mich nur sinnvoll, dass auch Jesse der Einzige ist, wo ich dachte, na, das wird ja lustig, wenn das so ist. Und dann alle, also vielleicht wollten die es auch so machen, aber der Kniff an der Sache war einfach, die mussten alle drei machen, damit Jesse wieder nach Hause kann. Und das fand ich so, und da habe ich so gedacht, welcher Sinn ist denn dahinter? Mhm. Also dann müssten doch auch alle drei trotzdem im Kloster leben. Also ich fand es ja nochmal schön, dass die Ehe sich jetzt sozusagen erholt hat, dass sie ihre Werte überdacht haben und dass Seattle nicht mehr blau leuchtet, sondern normal aussieht. Ja. Dementsprechend geht es der Familie jetzt gut, das war so mein Gedanke. Mhm. Aber der Film baut ja in der Hauptfragestellung darauf aus, ist Jesse der Buddha oder ist er es nicht?
Ja.
Und ich fand, der Film hat sich dadurch verloren, weil das hat kein, weil es war, ich kann jetzt nicht mal sagen, der Film war nicht rund, weil das war komplett daneben. Das war so im Thema Vorbeisetzen 6. So.
Ja.
Und da habe ich so gedacht, welcher Besoffene hat denn dieses Drehbuch an dieser Stelle geschrieben? Und warum hat das nicht nachgeprüft und ist darauf gestoßen, dass das nicht funktioniert?
Also die Namen habe ich ja schon genannt, wer es geschrieben
hat. Ja, also das fand ich halt, da habe ich echt so gedacht, nee, das war doch bestimmt eine Änderung, die von oben nochmal gekommen ist, noch eine Änderung und dann war es versautes Ergebnis. Mhm. Also das war doch kein Originalentwurf. Also das macht doch keinen Sinn.
Mhm. Ja, also ich frage mich da auch so ein bisschen, was die Drehbuchautoren oder die Macher sich dabei gedacht haben. Also worauf die überhaupt hinaus wollten.
Ja, darf ich da nochmal ansetzen, weil was haben die sich dabei gedacht, das habe ich mir generell auch so gestellt als Frage, weil diesen Brownfacing-Effekt Aspekt haben wir ja schon genannt, aber man muss halt auch sagen, dieser Film ist von einer komplett weißen Crew, ne? Also ich will damit nicht sagen, dass nur Personen aus einem Kulturkreis Filme nur aus ihrem Kulturkreis irgendwie, also über ihren Kulturkreis machen dürfen, aber ich fand das halt hier einfach so unfassbar augenscheinlich, weil, ne, du hast halt Leute aus Italien, Leute aus den USA, Leute aus Großbritannien, die halt alle komplett weiß sind. Und im Kontrast dazu hast du halt sehr viele südasiatische Menschen, die da mitspielen. Und du hast ja auch wirkliche tibetische Mönche. Also da sind ja drei Personen, die wirklich Mönche sind, im wahren Leben oder waren, ne? Und Zitat von Bertolucci, warum er die damit reingebracht hat, war, I wanted the real thing, wo ich denke, Alter, und dann Keanu Reeves besetzen. Also, und dann hätte man doch vielleicht auch mal ein paar Leute irgendwie so auch hinter den Kulissen einsetzen können, die vielleicht auch aus diesen Kulturkreisen kommen. Also,
ich glaube, heutzutage würde so eine Produktion auch ganz anders aussehen. Also vielleicht würden die dann auch eher drauf achten.
No. Ja, also da muss ich jetzt mal reingehen.
Ja, mach mal.
Das geht ja jetzt gerade in meinen Bereich.
Ja,
oder?
Ja.
Ja, heutzutage würden sie wahrscheinlich jemanden casten, der indisch aussieht, aber vielleicht doch im Westen geboren ist, tatsächlich. Alle, Dev Patel ist ein sehr heißer Tipp. Ich glaube auch, in einem Remake wäre Dev Patel tatsächlich Siddhartha. Ja, da würde ich mitwetten. Also, aber was Hollywood bis heute nicht gelernt hat, ist tatsächlich andere Kulturen zu respektieren. Mhm. Also ich finde, also ich weiß ja nicht, ob ihr das gesehen habt, aber es kam ja nun letztes Jahr nun Mulan raus.
Mhm.
Und ja, wir haben Chinesisch und aus Hongkong und aus Macau, wir haben Darsteller aus dem ostasiatischen Raum, klar. Aber wir haben ein komplett weißes Team im Drehbuch gehabt und das hat man auch gemerkt, weil ich mich gefragt habe, als ich Mulan damals geguckt hatte, ich war so sauer und ich sag mal so, ich bin ja noch nicht mal in der chinesischen Kultur aufgewachsen und mir sind so viele Fehler aufgefallen und meine chinesische Freundin hat mir noch so viele mehr gesagt, die mir sozusagen nicht mal gewahr gewesen sind. Und da habe ich mich wirklich, da war ich, also ich habe, der Film hat mich so wütend gemacht, dass ich das überhaupt zu Ende geguckt habe, das war ein Weltwunder. Und ich habe damals echt gefragt, ganz ehrlich, konnten die nicht einmal wenigstens mal einen chinesischen Schauspieler oder so mal fragen oder mal ansprechen? Sag mal, wie ist das, funktioniert das in deiner Kultur, auch beim Dreh? Hätte chinesische Drehbuchschreiber, hätten sie das nicht mal einen rein können? Also in dem Film war es ja voll, die wussten ja nicht mal, was ein Ski ist. Mhm. Ne? Geschweige denn, also diese Make-up-Geschichte, also ne, das war für mich so Japan, China, also das war für mich eine Frechheit, ich fand, dieser Film war ein absoluter Affront. Mm. Und was mich aber am meisten daran ärgert, ist nicht, dass die Dummheit der Drehbuchautoren ähnlich ist. Was mich ärgert, ist, dass wir im Westen einfach ganz viele Menschen haben, das muss man leider so sagen, die kein Interesse an der ostasiatischen Kultur oder allgemein an der asiatischen Kultur, das gilt ja auch für Südasien, so, ne, die kein Interesse daran haben und dann vielleicht mal einmal im Jahr ihren Anime gucken oder ähnliches und das war's dann auch, oder wenn die überhaupt gar nichts machen und eigentlich wirklich auf diese westliche Welt ausgelegt sind. Mhm. Und solche Filme und Produktionen sind einfach Brücken, um die kulturelle Brücken sozusagen abzubauen, um Leute an Interesse zu wecken, um die eine Kultur zu wecken. Das ist wie Werbung, das ist halt für Toleranz Werbung machen, für Respekt auch sozusagen werben. Das finde ich halt so schön, wenn es mal so ein Film mit so einem Thema für die breite Masse sozusagen schafft. Mhm. Und daraus sozusagen was etwas machen, wo komplett fehlerhaft, eine komplett falsche Eindruck vermittelt wird, komplett also wirklich Leute, die sich vielleicht tatsächlich nur über solche Filme sozusagen mit diesem Thema beschäftigen, mit einem komplett falschen Eindruck über die Kultur, der Geschichte rausgehen, das für bare Münzen nehmen, das ist ein Affront. Mm. Und dementsprechend glaube ich nicht, wenn man sozusagen Little Buddha heute nochmal machen würde, ja, die Casting-Sache wäre eine andere, ne, aber der Respekt vor der Kultur, der in diesem Film auch nur Anteil fand, ist, weil letztendlich, seien wir doch mal ehrlich, nur die südasiatischen Darsteller sind doch tatsächlich auch nur Nebendarsteller und nur ein Mittel zum Zweck. Die sind doch nur zum Heruntergucken. Ja. Und das ist sozusagen nicht die Relevanz, keinen sozusagen.
Genau.
Das ist doch genauso eine Abwertung und das wird heutzutage nicht anders sein und dementsprechend finde ich das, tut mir leid, dass ich jetzt ein langes Plädoyer geführt habe, es hat mich damals so wütend gemacht, ich finde einfach nur, dass Mulan ein perfektes Beispiel ist für einen Film, der auf sich auf die Fahne schreibt, wir sind kulturell so offen und komplett kulturbeleidigend und ignorant in einer ganzen 90-minütigen Linie ist. Mm. Also und dementsprechend finde ich allgemein, um das mal zu beenden, dass Hollywood da noch ganz viel vor sich
hat. Ja, auf jeden Fall.
Also ganz viel.
Ja.
Nee, würde ich alles komplett unterschreiben. Also ich habe Mulan nicht gesehen und ich habe rudimentäres Wissen über den Buddhismus, deswegen wage ich es nicht irgendwie zu beurteilen, inwiefern das jetzt hier historisch korrekt ist oder nicht. Das müssen andere Leute machen. Aber um vielleicht das nur noch zu komplettieren, er hat ja nicht irgendeine Geschichte erzählt, die in Tibet spielt oder in Bhutan oder in Indien, sondern er hat die Geschichte des Buddha erzählt.
Das wäre eigentlich das die Jesus-Geschichte quasi.
Genau, wenn du das aus dieser weißen Perspektive machst, ist es einfach der komplett falsche Weg. Das ist so mein Kritikpunkt. Und dann hast du halt, ne, wie Kadi, du auch schon gesagt hast, und du jetzt, Julius, das mit dieser Verquickung der Jesus-Geschichte noch mit drin.
Ja, ja, wenn man es auch dann wieder nicht so sich aneignet, genau, und dann auch wieder so verbindet damit. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn das wirklich ein Film aus diesen Kulturkreis gewesen wäre, genau, aber dann wäre er natürlich nicht so bekannt gewesen, ne? Weil
ja gut, der ist ja eh gefloppt.
Ja, gefloppt ist er schon, genau, gefloppt, aber ich glaube, so ein Film aus dem Land hätte natürlich nicht diese finanziellen Mittel gehabt, dann hätte vielleicht nicht so gut ausgesehen. Ich weiß ja nicht, wie, vielleicht ein Bollywood-Film, vielleicht gibt es da ja auch einige.
Oder, Bollywood ist sehr, sehr
genau, ja, ich kenne mich da jetzt nicht so sehr aus, aber ja, oder halt auch ein Film aus China. Ich weiß nicht, ob es da welche schon gibt, so mit Zitata, mit dieser Thematik.
Naja, also China ist Konfuzianismus.
Ach so, stimmt, ja.
aber ja, gibt's auch. Und ich kann euch nur empfehlen, weil ich es vorhin angesprochen habe, weil ich mir das gerade so auf der Seele liegt. Wenn ihr Mulan gucken wollt, guckt euch den chinesischen Film an, der ist echt gut.
Okay.
So. So. Aber das andere könnt ihr ignorieren.
Ja, nee, ich habe den Disney-Film sogar geschaut. Aber ich habe natürlich nicht mit dieses Hintergrundwissen gehabt, deswegen hat mich das jetzt auch so bei meinen Watch nicht so gestört. Ja, aber jetzt werde ich den mit anderen Augen sehen. Ja.
Ich habe noch eine Frage an euch. Wie fandet ihr denn das Ende?
Ja, ich habe es nicht verstanden, weil es keinen Sinn gemacht hat.
Also ich fand es wirklich, also es hat mich ratlos zurückgelassen. Ich dachte mir so, das ist ja total unbefriedigend. Und ich dachte mir auch so, ja, was soll das denn jetzt? Warum alle drei? Und
nee, ich meine jetzt das Ende, wo sie da auf dem,
ach so,
auf dem Meer sind oder auf dem See und
ja, wo sie dann die Asche vom Dama sozusagen bestreuen, ne?
Genau.
Ja, ja, hat für mich keinen Sinn gemacht, weil Jesse muss ja dann, wenn der jetzt auserwählt ist, muss er ins Kloster.
Ja, ja, genau. Also. Das habe ich ja auch nicht verstanden, weil die ganze Zeit wurde im Film ja so suggeriert, naja, wenn er der Lama ist, ne? Dann muss er ja da in diesem Kloster bleiben und da unterrichtet werden, damit er dann irgendwann auch ein spiritueller Lehrer wird. Und das war ja nicht
also
der
Fall.
Also
ich glaube tatsächlich, das Ende wird umgeschrieben, weil die Tatsache, also ich habe es ja vorhin schon gesagt, diese mit dem Verborgen, das habe ich als letzte Prüfung gesehen und nicht als Abschluss. Mhm. Und ich glaube tatsächlich ursprünglich, dass Jesse das sein sollte, dass es deswegen funktioniert ist, ja. Weil das ja Sinn macht, weil das haben wir ja gelernt, dass er sich vor, dass Siddhartha sich vor keine Unterschiede macht in der Gesellschaft und sich auch sozusagen auch keinen Wert auf Reichtum oder ähnliches legt, sondern dass er sozusagen für eine Gleichheit aller Dinge ist und nach einer inneren Ruhe strebt und dementsprechend sich ja auch vor den anderen Menschen verbeugt. Das ist ja in dieser Geschichte hervorgegangen. Mhm. Das heißt, es macht ja nur Sinn, weil diese Parallelerzählung zu haben, dass bei dieser Parallelmontage, dass das Kind, das genau so reagiert, ist es. Aber denn zu sagen, alle drei, weil wahrscheinlich der Westen Sturm läuft, wenn die wenigen Zuschauer, die da reingehen, feststellen, dass man die Kinder sozusagen abgeben muss. Und denn das sind Rabeneltern und was weiß ich was. Ich glaube, aus dieser gesellschaftlichen westlichen Konsequenz, die sozusagen an Kritik sich dann auch dass ich bieten würde, weil das ist einfach so, weil das im Westen für mich nicht denkbar ist. Ich glaube, dementsprechend haben die es so gemacht und ich glaube, dass wahrscheinlich, weil das der Film offen lässt, habe ich das so interpretiert und das fand ich noch schlimmer tatsächlich, dass Jesse dann doch wieder nachher, wenn er erwachsen ist, zurückgeht zu dieser Ausbildung, aber sicherheitshalber haben sie jetzt ein zweites Kind, damit sie ein Ersatzkind haben. Und das war für mich so, wo ich dachte so, wow, ey, wer hat denn, ganz ehrlich, das muss ein Mann geschrieben haben, also ganz ehrlich, ne, also nee, also ich fand das Ende furchtbar, also ich fand das blöd, ich fand zum Beispiel auch, dass der Buddhismus ist ja auch eine sehr naturnahe Religion, weil die halt sozusagen, diese Elemente sind da halt ein sehr starkes Spiel auch mit drinne und weil sozusagen der Kreislauf des Lebens ist ja alles mit uns verbunden und dieser Respekt von deiner Umgebung ist ja da ganz stark mit drinne. Und wenn er zum Beispiel diese vier Reisen begibt, die jetzt zusammengefasst worden sind, ist es ja nicht nur, dass er diese vier auf vier Reisen diese Krankheit und Tod und ähnliches oder und das Alter kennenlernt, sondern es ist auch tatsächlich so, dass er halt mit jeder Reise in eine andere Himmelsrichtung geht, um die Welt zu entdecken, um sozusagen den Kreislauf des Lebens darzustellen, was ja elementar ist. Dementsprechend das einzukürzen, ist tatsächlich eine sehr westliche Entscheidung. Und genau so ein Ende zu machen, das war genau auf dem gleichen Niveau, diese Entscheidung zu treffen. Also ich fand tatsächlich, nein. Also ich würde auch wirklich sagen, wir sind ja alle drei intelligente Menschen. Aber ich glaube tatsächlich, dass keiner von uns das wirklich verstanden hat, warum das so ist, weil es einfach keinen Sinn macht.
Ja, das
aber deine Erklärung ist schon sehr nachvollziehbar. Also das schon aus dieser westlichen Sicht und dieses Kind da einfach in Bhutan lassen, ja, das
ich meine,
klingt schon sehr
einleuchtend. Die hätten natürlich auch sagen können, naja, unser Leben funktioniert ja nicht, er ist jetzt arbeitslos geworden und Reichtum ist uns nicht wichtig. Wir gehen als Familie jetzt dahin. Aber dann ist halt die Frage, kommen wir nämlich jetzt zu dem, was Christiane vorhin gesagt hat, mit dem Mantel auferlegen, da ist alles toll, unsere Welt ist furchtbar, also müssen wir rübergehen und dann haben wir dann hätten wir die absolute Propagandamaschine bis zum Ende. Und dann ist halt die Frage, ich glaube, dann wären wir auch nicht zufriedener gewesen, oder?
Nee, wahrscheinlich nicht. Also tatsächlich, mich hat dieses, also dass sie dann nochmal schwanger ist, das hat mich ja komplett rausgerissen. Ich fand das A, so unfassbar kitschig und B, habe ich mich gefragt, soll das jetzt mir suggerieren, dass sie jetzt noch eine Inkarnation in sich trägt, nämlich von dem Lama Norbu, der zwischendurch gestorben ist?
Das habe ich gar nicht gedacht. Ich habe gedacht, das geht nur. Ich habe das so verstanden, dass das Zitat ja jetzt 2500 Jahre tot ist. Also sozusagen, ne, sozusagen 2500 Jahre vorbei und dementsprechend jetzt kommt der Buddha wegen dieser Zahl. Ah. Also dass es jetzt immer zu ein Buddha rausschlüpfen kann. So habe ich das habe ich jetzt nicht so wahrgenommen tatsächlich.
Ja. Also jetzt nicht noch ein zweiter Buddha, sondern der Lama Norbu, der ist ja der Typ, der Typ. Also das sage ich auch ein bisschen despektierlich.
Wenn es immer nur zwischen Seattle und Buddha Hand hin und her geht. Ne? Was ist denn
da? Ja, was denn? 96 war es ja tatsächlich der Fall, dass dann nochmal ein Kind
geboren. Ja, ich weiß auch nicht. Also,
sie hat irgendwas an sich.
Jetzt wissen wir, wie lange die in Bhutan waren. Ne?
Ja, ja, genau.
Nee, also das ist dann real life. Ne?
Also ich will damit überhaupt nicht sagen, dass ich irgendwie das Konzept der Reinkarnation jetzt, ich will das überhaupt nicht irgendwie jetzt hier lächerlich machen oder so. Wie gesagt, würde ich den Buddhismus auch wählen, wenn man das einfach so könnte, ja. Aber ich dachte echt so, das wollen die mir doch jetzt nicht ernsthaft hier weiß machen. Also das dann, also so dieser typische Shot auch so auf den Bauch, wo dann die Hand drauf liegt. Ich dachte, ich kotze gleich.
Ich habe das gar nicht so gewertet. Ich habe wirklich gedacht, das Kind soll einfach ein Symbol sein, dass jetzt Harmonie in der Familie.
Genau, dass die Ehe wieder quasi.
Also auf die Reinkarnationsidee hatte ich nicht mal tatsächlich beim Sichten, weil mir das zu weit weg war.
Mm-hmm.
Also ich finde Reinkarnation einen wunderschönen Glauben.
Ja,
also ich finde allgemein den Buddhismus, ich finde allgemein Religion interessant. Ich bin sehr interessiert an solchen Sachen und ich finde Buddhismus ist eigentlich eine schöne, sehr, sehr schöne Religion. Mm-hmm. Aber ich würde gerne mal was anderes ansprechen wollen, wenn das okay ist. Und zwar, was sagt ihr denn zu den ganzen Ereignissen, Abläufen und der Erzählung am Bodhi-Baum, dem Baum des Erwachens.
Also wo dann auch diese fünf Frauen kommen und so weiter und auch,
genau.
Also was ich auch ein bisschen, wie heißt nochmal dieser böse Geist, der da
Ich glaube, der ist Maka oder so, ich weiß es nicht.
Ja, und das fand ich halt auch so, dass, also ich weiß nicht, ob ich da nicht aufgepasst habe, aber Ich dachte mir dann, wer ist das jetzt, bitteschön?
Das habe ich auch gedacht. Ich habe gedacht, oh Gott, habe ich
ja,
mit dem Handy gespielt?
Weil ich dachte mir auch so, wer ist das jetzt so? Und ich dachte mir, das wäre schön gewesen, wenn der irgendwie mal eingeführt werden. Also, wenn die gesagt hätten, wer das ist.
Also ich habe gedacht, er wird so als Teufel eingeführt, der Versuchung. Ne? Also er wird sozusagen alles Negative wird eine Person oder ein Menschen gesteckt, der in diesem Dämon gesteckt, der sozusagen diese Versuchung darstellen soll.
Ja.
Aber ich muss an der Stelle sagen,
das hat mich sehr ans
mehr westlich geht
genau, es ja. hat mich sehr ans Christentum erinnert. Also das ist ja genau die Geschichte eigentlich mit Jesus, der ja vor seiner Kreuzigung da auch in einem Garten ist, ne, und da auch die ganze Nacht zu Gott betet und so weiter. Und dann kommt ja auch Satan in Menschengestalt oder Schlangengestalt oder sowas. Und versucht ja auch, Jesus dann zu verführen. Ne?
Ja,
das genau
war für mich eine absolute westliche Sache.
Genau,
das fand ich furchtbar.
Und so ähnlich ist es ja da auch in diesem Film, dass er dann auch versucht, ihn auf seine Seite zu ziehen und so weiter. Und auch mit diesen Jüngern, das ist ja eigentlich auch sowas von, Parallele zum Christentum und so weiter. Also es hat mich dann, diese Passage hat mich sehr an das Christentum dann.
Aber wenn ich jetzt so darüber nachdenke, glaube ich, ich kann dazu auch überhaupt nichts sagen oder will mir das nicht anmaßen, da irgendwie drüber zu urteilen, weil es gibt auch gewisse Legenden und Mythen, die sich durch die verschiedenen Kulturen durchziehen.
Und ja, wie Islam und Christentum ist ja auch.
Eben, und ähnlich. Kann das nicht auch sein, dass das wirklich was ist, was sich auch wiederum im Buddhismus findet, so diese Erlöserfigur, diese Opferfigur, die eben auch verschiedene Stadien der Versuchung durchleben muss, um dann eben hier in diesem Fall zur Erleuchtung zu kommen.
Na, an sich ist es im Buddhismus ja so, dass sozusagen dein Weg ist ins Nirvana, ne? Dass du zur Erleuchtung findest. Das heißt, dass du halt mit dir selber versuchst, dich selbst zu richten. Das ist halt keine außengesteuerte Religion, wie es in diesem Film dargestellt wird. Sondern das ist eine Sache, dass du versuchst, selbst den Punkt zu erreichen, wo du halt der Erleuchtete werden kannst, dass du halt wiedergeboren werden kannst, dass du halt alle in den Hass oder Begierde oder so Unwissenheit sozusagen hinter dir lässt. Also zum Beispiel, was in dieser Szene dargestellt werden soll, da wird sozusagen in der Schrift wird dann halt immer beschrieben sozusagen, dass derjenige, der nichts begehrt, der kann halt auch nicht leiden.
Ja.
Weil du ja sozusagen komplett frei bist von allen westlichen Einflüssen, die dir auferlegt werden. Und die Tatsache, also ich fand, so wie das Böse in diesem Fall dargestellt, diese Versuchung dargestellt war, diese Vermenschlichung, das wirkte auf mich in der Darstellung wie ein Dämon.
Mhm. Ja.
Und das ist für mich eine christliche Mythologie. Das hat mit Buddhismus nichts zu tun. Im Buddhismus gibt es das Gute und das Böse, aber das Böse wird halt klarifiziert durch diese äußeren Einflüsse tatsächlich auch. Ne? Und oder halt durch, ich sag jetzt mal, alles, was dich selber sozusagen von deiner inneren Entwicklung sozusagen abhält. Und ich fand das halt sehr plakativ, das so zu lösen.
Okay,
das hat mir halt überhaupt nicht gefallen. Es wirkte halt auch im Film, wirkte das nicht flüssig. Es war einmal da und ich habe auch gedacht, als denn das diese Ablende denn war und nebenbei bemerkt, ich muss das ja jetzt mal kurz erwähnen, als Keanu Reeves da saß und dann auch mit seinem eigenen Spiegel geredet hat und so erkannt hat, aha, er ist der Spiegel, das ist nur eine leere Höhle, er hat seine Vervollkommnung in sich selbst und dann kommt er jetzt sozusagen ins Nirvana. Dann hat er ja das Erwachen des Bodhi. Mhm. Und da habe ich auch erstmal gedacht, Nummer eins, was hat er für eine Oma-Frisur? Das war. Also Entschuldigung, aber da habe ich echt so gedacht, what? Das ist weird. Das ist absolut weird. Mhm. So, und dann auf einmal sozusagen, dann hat er diese Erlösung. Mhm. Und dann ist er aus der Geschichte.
Ja, ja.
Und ich denke so, ja, aber jetzt muss er doch das auch nochmal verkünden. Und also ich bin ja nur kein Buddhist und ich möchte damit auch nichts diffamieren. Aber für mich persönlich als Außenstehender, wenn ich das lese, für mich der spannendste Teil, wo er durch Indien reist und das Kastenwesen ablehnt, weil es nicht diese Gleichstellung hat. Mhm. Und diese Auseinandersetzung sozusagen mit dem, in dieser Vergleich, die er dadurch zieht. Und das finde ich halt spannend und dachte so, oh, jetzt könnte man sehen, was jetzt kommt. Und oh, okay, das ist vorbei. Okay. Mhm. Also, das war halt so für mich so, das, ey, ganz ehrlich, dann lieber das andere, was überhaupt sowieso nicht im Westen funktioniert von der Grundkonstellation. Also ganz ehrlich, man könnte, weil ich verstehe auch gar nicht, warum sie das gemacht haben, wenn ich drüber nachdenke, die hätten es auch einfach sagen können, dass die Urlaub machen, dass sie in den Urlaub fahren dahin, das Kloster sehen und dann lesen sie die Geschichte und dann haben ihre eigene Vorstellung. Das wäre doch ein viel coolerer Ansatz gewesen, als irgendwelche Mönche nach Seattle zu schicken und zu sagen, gib uns dein Kind.
Aber ich denke, wenn dann tatsächlich nochmal hier der Weg von Buddha nach der Erleuchtung gezeigt werden würde, wie du gerade gesagt hast, dann hätte man auf das Kastensystem eingehen müssen, dann wäre ja sozusagen diese Romantisierung von Südost wieder in Frage gestellt. Und ich glaube, das will der Film halt mit allen Mitteln aufrechterhalten. Mhm. Weißt du, wie ich meine?
Ich glaube, das hättest du gar nicht mal machen müssen tatsächlich unbedingt, weil das ist ja sozusagen eher eine parallele Spontage, weil ja sozusagen in Indien hast du ja Hinduismus, also Polygon. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach nur mal so ein Seitenwink gewesen. Ich glaube, darauf hätte es gleich mal eingehen müssen, aber vielleicht wie er die Religion sozusagen verbreitet, oder das müssen wir mal in so einem Nachsatz mal sagen können, dass er durch die Welt reist, dass er seine Schriften sozusagen hat, seine vier Wahrheiten des Edlen sozusagen verkündet, wie die erste Mönchgemeinschaft sozusagen sich durch ihn bildet und wie sich das bis heute, und dann kannst du ja den Sprung schon ins Jetzt machen, also das hätte ja nicht mal so viel gebraucht,
ja,
ne?
Das stimmt.
Aber ich fand diesen Cut einfach zu hart und dachte so, ja, was ist denn das? Und dann kam das mit den Kindern, wo jeder ein Blatt fängt, wo ich dachte, wenn das eine Prüfung ist, wenn jetzt jeder ein Blatt fängt, was machst du dann? Also ich fand auch mit dem Hut, ja, jeder einen Hut antippt, ja, ganz ehrlich, es ist ein Kind, ne? Da gehe ich auch zum Ersten und sage, den finde ich gut. Also ich fand, das war alles nicht so kreativ und schön aufbereitet, ne? Also, wenn man sozusagen, ich fand auch mit der Prüfung, also hätte man wenigstens ein Kind fehlen lassen können und ich war okay, dann haben sie schon nachher den Gedanken gehabt, nachher, dass alle drei der Buddha seien. Ich hatte damit meine Probleme gehabt, weil es für mich nicht schlüssig war. Mhm. Und ich fand der Film ab diesem Punkt, ich setz mal an, bevor der Dämon kommt, so, ne? Und dann hast du den Dämon. Ab da, ne? Da war der Film für mich so richtig so, boah, bergrunter. Also das war, da ging es nur noch runter, aber wirklich katastrophal. Also das war für mich so, das war für mich, weil ich dachte, surreal. Ja, da kommt mein Wort surreal her, von diesem Moment.
Ja, verstehe, ja.
Ja, ich habe aber auch gemerkt, so an so bestimmten Punkten, da war ich auch gedanklich überhaupt nicht mehr so bei dem Film. Und ich habe dich ja auch gefragt, Christiane, öfter, ne, wie lange dauert der Film noch?
Ja.
Und da merke ich schon, wenn ich sowas frage und wenn ich dann schon so ein bisschen auf die Uhr gucke, ja, dann merke ich, dass der Film macht keinen Spaß und ich quäle mich da so ein bisschen durch. Und so ging es mir halt bei der letzten Hälfte des Films sehr oft. Ja, ich muss halt wirklich sagen, nee, der hat mir echt nicht gut gefallen.
Also ich muss sagen, langweilig fand ich ihn jetzt nicht. Ich fand, der hat sich gut weggeguckt, ne, weil ich ruhige Erzählungen persönlich gerne mag.
Ja.
Aber ich fand einfach, dass als der Film sich verloren hatte, hat er mich auch verloren. Ich fand, das war nur konsequent. Also das war so, Ich habe mich dann auch gefragt tatsächlich, das muss ich euch mal fragen, weil ihr ja nun sozusagen euch darauf spezialisiert habt in dem Podcast hier. Mhm. Gab es auch mal ein Interview, da seid ihr mal auf ein Interview mit Keanu Reeves gestolpert, wo er mal gefragt wurde, was sein schlimmster Film war?
Tatsächlich habe ich mich genau das gefragt und ich habe es einfach nicht geschafft, also ich habe es wieder vergessen, danach zu googeln. Ich muss das echt mal machen, weil es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn er diesen hier nennen würde.
Nee, also ich muss ehrlich sein, das würde ihn sogar für mich sympathisch machen, wenn ich das nehmen würde. Ja.
Oder vielleicht sowas wie, welchen Film bereust du oder so.
Ja, schon allein wegen des Brown-Facing und so.
Ja, eben. Also es gibt durchaus Filme, die wir auch schon besprochen haben, wo ich sagen würde, ja, die kannst du auf einem guten Gewissen von deiner Liste streichen, wenn es eben gehen würde.
Ja, wie zum Beispiel hier mit Kevin Klein, dieser.
Das absoluter Tiefpunkt, wirklich. Das war das Schlimmste. Aber
welcher war das?
Ah, wie hieß
der? Irgendwas mit Sterben.
Ich liebe dich bis zum Tod.
Ja,
oder so.
Genau, richtig.
Kevin
Klein so eine Super Mario Verschnitt spielt, so ganz schlimm.
Ja, das ist auch wieder kulturelle Aneignung.
Ja, ganz schlimm, weil ein Italiener spielt, wo ich mir auch denke, warum
und es gibt keinen Grund dafür, warum
ganz ehrlich, ich muss sagen, ich merke gerade, ich bin nicht ganz da, weil ich hatte so, er spielt Super Mario, er hat eine Nintendo Figur, kulturelle Aneignung, Nintendo. Italien.
Kevin Klein hat die ganze Zeit so gewirkt wie so ein Super Mario-Verschnitt, so ein ganz billiger, also ganz schlimm. Ja,
also er spielt nicht wirklich Super Mario, er spielt halt einen italienischen Pizzabäcker, aber er wirkt halt so.
Er sieht halt so aus wie ein Super Mario.
Hat auch so eine Schnäuze.
Natürlich, so richtig typisch italienisch sieht er aus und ganz schlimm.
Oh, das ist wirklich
krass. Okay. Ja, krass.
So, habt ihr denn noch irgendwas zu Little Buddha zu sagen?
Nein, also für mich ist jetzt genug.
Okay, dann kommen wir doch mal zum Abschlussfazit. Also ich gebe mein Fazit mal zuerst, damit ich durch bin damit. Ich würde sagen, guckt euch lieber eine Doku über Siddhartha Gautama an, davon habt ihr mehr. Und ich gebe dem Ganzen einen Stern.
Oh, whatever, dude.
Okay, krass.
Und du, Julius?
Ja, ich habe ja 2,5 gegeben nach dem Schauen, aber ich glaube, ich gehe da auch nochmal ein bisschen runter. Also ja, wenn du schon 1 gibst, ich glaube, dann nehme ich auch einen Stern.
Ah, echt?
Ja.
So weit runter?
Ich fand den wirklich nicht gut. Also ich habe ja auch schon gesagt, ich fand den richtig langweilig. Das hat mir eigentlich kaum was gefallen an dem Film.
Na gut, dann gibt's nochmal einen Stern.
Ja.
Well, whatever, dude.
Haben wir jetzt das Letterboxd-Bewertung?
Ja.
Okay. Also ich fand, dass der Film... Also was mir an dem Film gefallen hat, ich muss es mal positiv jetzt mal
anfangen,
weil damit ein bisschen positive Energie hier reinkommt. Was mir an dem Film gefallen hat, und das ist aber eine allgemeine Sache und nicht direkt auf den Film sogar selbst gemünzt, ich finde es halt immer schön, wenn der Westen sozusagen versucht, den Osten vorzustellen. Also ich finde diese Idee dahinter, das fand ich schön, weil das ist eine Sache, diese Heranführung aus meiner Perspektive, die ja komplett in diesem Bereich drin ist. Ich finde das schön, wenn sozusagen, wenn ich die Möglichkeit habe, dass die breite Masse auch in diese Richtung langsam getrieben wird. Als ich den Film dann gesehen habe, habe ich natürlich gedacht, hat er komplett auf breiter Linie versagt. Ich fand aber, dass die Mönche, für mich waren meine Lieblingsfiguren die Mönche und die haben es gerockt. Da möchte ich jetzt an dieser Stelle gar nicht negativ was sagen. Dementsprechend fand ich es okay. Ich fand, es hat keinen Sinn gemacht. Ich mag aber Chris Isaacs Musik und dementsprechend würde ich ihn, sag ich mal, mit 2 Sternen bewerten.
Alles klar. Nein. Wir sagen die ganze Zeit 2 Sterne, aber eigentlich sind es ja 2 Wows. Guck mal, so sehr raus sind wir schon. Aber was wir natürlich nicht vergessen, sind die 11 essentiellen Keanu Reeves-Fragen. Seid ihr dazu vorbereitet?
Ja.
Ah, darauf freue ich mich.
Okay, also ist Keanu Reeves denn die Nummer 1 in den Credits? Also in den Endcredits? Ich habe
nicht drauf geachtet.
Da kam sein Name als erstes.
Aber da ist die Frage, bei solchen Sachen frage ich mich halt immer, ob das über die Jahre geändert wird. Wenn es da sozusagen größer wird, hätten wir den jetzt sozusagen im Kino geguckt bei der Veröffentlichung, wäre er dann sozusagen auf der 4 gewesen und jetzt bei den Aufbereitungen ist er auf der 1, dass der Name zieht. Ja. Also
aber wer
das
sollte
ist
es sonst
eine Frage.
Sein?
Ja, also der ist auch sicherlich damals schon mit der bekannteste Name gewesen.
Auf jeden Fall.
Ich weiß nicht, wenn in den 90ern hier noch... wie hieß sie? Nina Fonda?
Bridget Fonda. Relativ bekannt, aber...
Die war ja auch recht groß und den Chris Isaac ist auch ein großer Name. Also
zumindest
ich
auf Wikipedia ist er hier auf der ersten Stelle. Also da ist sogar Bridget Fonda nur auf der dritten Stelle. Ich fand halt, Bridget Fonda war auch eher eine Nebenrolle. Also die war halt nicht jetzt so essentiell für den Film.
Ich fand, die wirkten alle wie Nebenrollen nebenbei bemerkt. Ich fand, da wirkt keiner
das
wie
Kind
eine
Hauptrolle. Ja sogar auch.
Tatsächlich.
Ja, deswegen, ich würde da noch eher Keanu Reeves so als die größte Rolle nehmen. Weil,
also dann sagen wir jetzt einfach ein fettes Ja.
Weil zumindest diese Geschichte war ja schon sehr im Fokus Und da war ja natürlich auch Keanu Reeves in dieser Geschichte auch sehr im Fokus. Der war ja die ganze Zeit zu sehen in diesen Rückblenden.
Ja, ja.
Deswegen würde ich auch.
Wobei sagen, man schon irgendwie als ZuschauerIn, habe ich das Gefühl, so einen gewissen Disconnect zu dieser Geschichte hatte, weil es halt eine Geschichte in der Geschichte war und deswegen die Distanz irgendwie noch größer gefühlt war. Aber ja, ich würde schon auch sagen, dass er hier die Hauptrolle hat. Ja, sagt er denn wow oder guns, lots of guns?
Nein.
Da muss ich kurz fragen, weil ich bild mir ein, ich habe das gehört, wenn er sagt, hol das Pferd, hol das Pferd. Hieß das Pferd nicht ganz? Also in der deutschen Synchro sagt er ohne Witz, also dann sagt er wirklich, hol mal ganz. Und ich so.
Okay.
Also ich glaube, das Pferd hieß ganz.
Was ja nur ein Ganz. Ja,
tatsächlich.
Nicht Lot of Ganz.
Ja, also die Schreibweise ist anders, aber die Aussprache ist gleich. Das können wir darüber diskutieren, ob es zählt.
Also wenn es jetzt ganz viele Pferde sind, ja, okay, dann Lot of Ganz.
Aber auf jeden Fall sehr gut aufgepasst. Das ist mir nicht aufgefallen.
Ja, mir auch nicht.
Kommt er denn mit der Polizei in Kontakt?
Nein.
Tötet er jemanden?
Nein.
Wird er denn getötet?
Nein.
Nö.
Nee, würde ich auch sagen. Findet er die große Liebe in diesem Film?
Naja, die Erleuchtung.
Ja,
ja, ich würde sagen, größer
ja,
geht's
genau,
nicht.
Die, ja, genau. Ich glaube, die Erleuchtung ist die große Liebe. Genau. Das ist das große Streben, ja.
Hat er Sex?
Ja.
Hat er nicht am Anfang
sehentlich?
Da?
Er hat ein Kind auf jeden Fall. Er hat die Frau geschwängert, aber man sieht
nicht. Aber im Film jetzt nicht, ne? Aktiv.
Genau. Nee, ja, im Film nicht.
Blickt er nachdenklich in die Ferne?
Ja, in jeder zweiten Szene.
Nutzt er asiatische Kampftechniken?
Nee, ne?
Nö, der sitzt ja dann nur da zum Schluss. Also so richtig kämpfen tut er ja nicht, nur innerlich.
Nee.
So, jetzt die wichtigste Frage. Welche Frisur trägt hier an Reeves?
Unterschiedlich.
Die Bram Stoker-Frisur.
Ja. Oh Gott.
Ja, ja, die Frisuren waren jetzt nicht gerade der Hammer in dem Film.
Also ich meine, am Anfang sah er aus wie, wie heißt denn der Schauspieler, der gut aussehende Ehemann von Lisa Bonet, der Aquaman gespielt hat.
Ach so, Jason Momoa?
Ja genau, sah der nicht so aus in Game of Thrones mit der Frisur?
Ja, so ähnlich.
Naja, also Keanu Reeves hatte hier schon wirklich eine ordentliche Dauerwelle fast drin. Also ich fand, es sah furchtbar aus. Naja, und dann halt später die Oma-Frisur. Und zwischendurch hatte er noch Dreadlocks quasi. Als er
also eine kürzere hat er mal gehabt dann, ne? So.
Ja, und als er da in diesem...
Und dann hat er noch diese Penner-Frisur gehabt.
Ah ja, stimmt, sozusagen, genau.
Das Bett ja so, das fand ich ja richtig schlimm. Das war ja richtig, Stereotyp.
Alles schlimm.
Ja, hat dich nicht beeindruckt, ne, Christian? Nee.
Aber ich sehe auch ein, dass ich Keanu Reeves in dieser Rolle jetzt auch nicht als den hottesten Dude aller Zeiten ansehen soll.
Ja, wenn man
soll.
Aber bedenkt, davor hat er ja noch ein Dings hier, gefährliche Brandung, ne? Somit die hotteste Frisur gehabt. Ja,
obwohl, der ist mir gesagt, gutes Aussehen hat er jetzt nicht verloren, auch wenn er Schuhcreme im Gesicht hat. Ne? Also ich fand, der sei ja trotzdem noch ein hübsches Gesicht.
Ja, also. Ja, schon. Was ist denn der beste und schlechteste Moment von Keanu Reeves in diesem Film?
Puh. Hm.
Der beste Moment für mich ist diese naive Weltentdeckungsweise, ja, dass er sozusagen in diesem Extrem, also für mich hat das auch immer so von der Darstellung so gewirkt, wie so die Kleopatra-Geschichte tatsächlich, als er dann so am Anfang in diesem Reichtum lebt. Auch von der Aufmachung her, so von den Leuten wirkte es tatsächlich so. Und er die Welt sozusagen entdeckt und dann halt immer diese ganzen Fragen stellt, wie so, was ist denn draußen? Was ist denn hier? Oh, was ist denn Altern? Was ist denn das? Und wie er sozusagen sein, ich weiß nicht, was es sein soll, sein Diener oder sein Helfer oder welche Position der genau jetzt hat, aber wie der ihm die Welt so erklärt. Das war für mich so das Schönste tatsächlich, weil ich fand, das hat den Film so ein bisschen besonders gemacht und aus diesem Einheitsbrei so rausgeholt.
Ja, verstehe ich. Also ich fand das auch durchaus ganz nett, aber ich muss sagen, ich kann da kaum einen besten und schlechtesten Moment herauspicken, weil für mich ist halt die gesamte Art der Inszenierung schwebt halt über allem und es macht irgendwie alles gleich gut und gleich. Also ich finde halt sein Schauspiel jetzt, was auch wieder im Internet sehr stark kritisiert wurde, gar nicht so schlimm, weil ich halt, wie gesagt, diese kindliche Art des Spiels hier irgendwie auf dieser Deutungsebene durchaus würdigen kann, aber ja, trotzdem ist halt alles irgendwie schlecht.
Das ist auch eine Synchro-Sache bei mir gewesen. Ich glaube, bei mir war es eine Synchro-Sache. Ja. Ich glaube, da wirkte er wirklich so blöd.
Wo man sagen muss,
er hat schon seine typische
Keanu Reeves. Er hat schon diese typische Keanu Reeves Synchro, also ja. die er auch dann, glaube ich, bei Matrix hat ja, und so weiter. Ja, genau. Also das ist nicht so schlimm wie noch in anderen ja. Filmen.
Also ich glaube, ich würde es einfach nur von seiner Betonung und wissen, wie er es im Original macht. Deswegen würde ich in den Film auch nochmal sichten, das ist ja meine einzige Motivation, weil das wirkt dann halt immer dieses, was ist denn altern? Ja. Also so von der Betonung her, das wirkte halt so befremdlich für mich, weil das war für mich schon so, es wirkte komisch. So. Mm. Für mich übrigens der schlechteste Moment nebenbei reingeworfen ist die Tatsache, als sie sagen, ihr seid alle drei Bruder, weil das keinen Sinn ergibt. So.
Ja.
Hast du noch irgendwas hinzuzufügen, Julius?
Ja, also mir geht's ja so wie dir, Christiane, also ich habe da wirklich kein Highlight so an einer Keanu Reeves Szene. Vielleicht würde ich auch noch so wie bei Carly, also das so diese Anfangsszenen, aber da gibt's jetzt keinen einzigen Moment, wo ich mir dachte, wow, das sticht jetzt irgendwie hervor. Mm. Und schlechte Szenen, ich fand halt eher so den Schluss dann, also als er da am Baum sitzt oder halt vielleicht noch so, wo er da als mit diesen langen Haaren da rumläuft.
Ja, die Qual der Wahl, ne? Ja. Was ist die schlechteste
Szene? Also ich sag mal so mit seiner Zottelfrise oder als er da in dem Fluss da rumeiert.
In dem Fluss rumeiert, also mal ganz ehrlich. Ein bisschen
Respekt. 7-jährige Hunde, ja. Weiße, freut sich mehr Essen, ja.
Oh Gott.
Ja, aber da war ich auch schon so genervt von dem Film. Da war ich dann schon irgendwann, dachte ich mir, komm, wann hat das endlich ein Ende?
Ja, ich habe auch noch gar nicht erwähnt, dass ich während des Films eingeschlafen bin. Aha.
Na, ja. Na wenigstens habe ich durchgehalten. Hast du ja weißt,
was du verpasst hast, ne?
Und ich bin der Meister in Einschlafen.
Deswegen haben wir auch eine Frisur vergessen, fällt mir ein. Wir haben noch die Prinz Eisenherz Frisur vergessen zu erwähnen, genau. Als er sich das Ding abschneidet.
Stimmt, ja.
Das war richtig hässlich.
Das war furchtbar, ja. Das ging wieder so in Richtung Ted.
Ja.
Für ganz lange Zeit.
Naja. Aber Ted sah ja schon ganz niedlich aus mit der Frisur, ne? Das war ja jetzt schon so, boah, hoffentlich wirst du bald Ted. Also.
Oh je, ich habe das Gefühl, es ist alles gesagt. Wie geht's euch?
Ja, finde ich auch.
Ja, war eine Erfahrung. Es freut mich auf jeden Fall, dass ich den Film dadurch gesehen habe. Also ich habe immer das Gefühl, dass ich sozusagen die Filme, die ich so lange auf meinen Listen drauf habe und einfach nie gucke, die gucke ich mit euch. Deswegen freut mich, dass immer hier zu sein.
Wir freuen uns auch, dass du da bist.
Ja, warst wieder eine sehr schöne Bereicherung in dieser Folge.
Auf jeden Fall.
Herzlichen Dank.
Und ja, bist du eigentlich nochmal dabei, Carly? Weißt du das gerade so? Spontan?
Ja, ich bin noch bei dem Himmel so nah dabei, weil den habe ich schon gesehen, weil ich den immer sehr gerne mochte.
Mhm. Ich kenne ihn noch.
Also für mich ist dann auch eine Premiere, genau.
Ja.
Ja, dann.
Ja, haltet eure Erwartung nicht. Das ist ja aber das Schlimme. Dann basht ihr den nachher die ganze Zeit nicht schwärme aus Nostalgie.
Ja, aber ein Film, für den ihr eure Erwartungen überhaupt nicht runterschrauben könnt, weil ich so oft betont habe, wie geil ich diesen
Film finde. Ist jetzt der nächste Johnny?
Ist Johnny Mnemonic, der ist als nächstes dran.
Na dann, ja, dann darf ich nichts Schlechtes sagen dazu. Obwohl, ich habe ja auch so meine Momente in dem Film, die ich grandios finde.
Ja, also.
Ja, der ist wirklich sehr unterhaltsam. Da freue ich mich schon drauf.
Sehr schön. Carly, wir verlinken alles zu deiner Person, sprich deine Podcasts und dein Twitter-Profil in den Shownotes. Wenn man dich kontaktieren möchte, kann man das darüber, denke ich, gerne machen, oder?
Genau. Vielen lieben Dank.
Ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Und ich würde sagen, bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.